Herzlich willkommen zum Out-of-Home-Podcast. Heute rund um die faszinierende Welt der Plakatkunst mit zwei ganz besonderen Gästen. René Grone, langjähriger Leiter des Deutschen Plakatmuseums im Folkwang-Museum in Essen und Julia König, deine Nachfolgerin. Kunst und Kommerz fließen auf Plakat im öffentlichen Raum nicht selten ineinander. Historische Plakate sind längst Sammlerstücke, die auf internationalen Auktionen Höchstpreise erzielen. Und mit der Digitalisierung entsteht eine neue Ästhetik im öffentlichen Raum. René, eine Ära geht zu Ende. Wie würdest du das Museum für denjenigen und diejenige beschreiben, die noch nie dort waren?
Ja, das ist natürlich auf der einen Seite eine schwierige Sache, weil das Plakat ja nie dauerhaft zu sehen sein kann aufgrund der konservatorischen Probleme. Also es würde ja kaputt gehen, wenn man es ewig zeigt. Insofern muss man immer sehr genau schauen, wann ist was zu sehen. Und was sieht man? Man sieht Ausstellungen oder man hat in den letzten Jahren Ausstellungen gesehen, die zum einen thematisch waren, zum anderen natürlich monografisch, also bestimmte Gestalter, Künstler, bestimmte Gestaltergruppen, bestimmte Zusammenhänge, bestimmte historische Bereiche. Also es ist doch eigentlich alles, was das Plakat sozusagen auch ausmacht, sollte natürlich so oder so auch im Plakatmuseum zu sehen sein. Und dieses Spektrum haben wir versucht, in den letzten Jahren auch abzubilden.
Gibt es irgendwelche Schwerpunkte?
Naja, Schwerpunkte sind schon die Sammlung vorgibt, ne? Also welche Konvolute, welche Bereiche hat man? Also Schwerpunkte sind schon bestimmte Gestalter, so die über viele Jahrzehnte gearbeitet haben und sich hervorgetan haben und Wesentliches zur Entwicklung beigetragen haben. Günter Kieser, Hans Hillmann, Gunter Rambo, Holger Matthies und Uwe Lösch, wie sie alle heißen. Und das ist sozusagen ein Schwerpunkt, deren Werk auch zu haben und zu verwalten und zu forschen, was daran noch zu Erkenntnissen führen kann. Da haben wir auch sehr viel getan dafür, dass wir diese Dinge haben. Und zum anderen sind es dann wirklich die Themen. Wir hatten Reisethemen, wir hatten Film, wir hatten Theater, wir hatten Plakate aus der ehemaligen DDR. Also thematisch relativ weit gefasst auch.
Die Schüler in der Grundschule kennen das, die müssen nach den Ferien immer so einen Aufsatz schreiben. Mein schönstes, mein unerwartetstes Erlebnis. Wenn du jetzt zurückguckst auf deine Zeit im Plakatmuseum, was war das, wo du sagst, das war herausragend, das war ganz besonders, das war ganz schön komisch?
Jetzt an Ausstellung, oder?
Sowohl als auch.
Also dann würde ich auf einen anderen Aspekt eingehen, was mich unerwartet getroffen hat, also jetzt nicht im bösen Sinne, aber doch erstaunlicherweise, war, dass es mit einzelnen Gestaltern, Künstlern bei den Ausstellungen zu sehr emotionalen Begegnungen kam. Also es gibt ja Gestalter, die sich schwer getan haben mit dem, was sie getan haben, weil sie Gerichtsprozesse bekommen haben, weil sie schlecht behandelt wurden oder sie haben sehr, sehr Glücksmomente gehabt damit, weil sie dies und das von da an machen konnten und. Und das Ganze wird sozusagen nochmal reproduziert. Und in dieser Reproduktion ist man selber auf einmal überrascht, mit wie viel Emotionen man dann auch konfrontiert wird, auf die man natürlich auch eingehen will. Man will ja mit den Leuten zusammenarbeiten, man wäre ja dumm, wenn man das nicht machen würde. Aber dass es dann zu solchen doch manchmal nicht ganz einfachen Dingen kommt, darauf war ich so ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Aber das hat eigentlich im Ganzen immer zu einer tollen Sache geführt. Also es war jetzt ist wirklich kein negatives Element, aber es ist einfach ein überraschendes Moment, dass das auf einmal eine Rolle spielt, dieses ganz Private. Und der zweite Aspekt, der mich natürlich besonders gefreut hat, dass die Plakate mich in der Tat durch die Welt geführt haben. Also zum Glück gibt es ja nicht allzu viele Konkurrenz, was das Plakat betrifft. Es gibt ja nur so wenige große Sammlungen. Mit den Kollegen kann man sich locker teilen, wenn es um Plakat geht, die zu präsentieren, wo auch immer. Also das war für mich eine ganz erstaunliche Sache, dass ich die halbe Welt durch die Beschäftigung mit Plakaten habe sehen können. Ne? Das sind so die unerwarteten Bereiche, die mir so gerade so einfallen.
Und wenn man ein bisschen historisch guckt, du hast ja in einem Buch, was wir zusammen gemacht haben, einen tollen Aufsatz geschrieben über das Thema Plakate in unterschiedlichen Epochen. Gibt es so eine Epoche, wo du sagst, die ist dir besonders ans Herz gewachsen in den letzten Jahren?
Ja, schon. Also das ist die Epoche zwischen 1896 und 1914, wo tatsächlich das Plakat anfängt, ein eigenes Medium zu werden. Also nicht ein Abklatsch der bildenden Kunst ist, sondern eine eigene Formsprache entwickelt, als nicht ausschließlich als Kunstwerk gesehen wird, sondern tatsächlich als Werbemedium. Mhm. Und dieser Übergang, dieser unglaublich kreative Übergang von historistischen, überfrachteten und malerischen Plakaten hin zu diesen Sachplakaten, zu diesen abstrakten Bildern, die diesen Wortbildmarken, also diese Entwicklung ist unheimlich stark und prägend und ist eigentlich auch für heute noch durchaus interessant. Also wenn man viele Plakate sieht, die nichts taugen, dann sagt man sich, guckt in die Vergangenheit, ihr werdet sehen, die haben damals funktioniert und wenn man sie heute ins Aktuelle hineinstellen würde, dann würden sie auch heute noch funktionieren. Ne? Das ist schon ganz erstaunlich.
Gibt es ein Lieblingsplakat?
Ja, das ist genau auch aus diesem Grund. Also das ist jetzt bei mir sehr unemotional, aber doch das einzig wahre. Lucian Bernhardt, Stiller Schuh, das ist so ein Sachplakat aus dem Jahr 1908, wo wirklich so ein Schuh schräg im Bild steht. Und darüber steht die Firma, also Stiller. Und diese Wortbildmarke, Stiller Schuh, auf einem dunklen Untergrund, nichts weiter. Das ist sozusagen der wirkliche Switch in die moderne Werbung. Und das ist für mich so ein ikonenhaftes Blatt. Also das wird es auch bleiben. Mhm. Und ansonsten war immer das Plakat oder waren die Plakate am wichtigsten, mit denen man sich gerade beschäftigt hat, ist ja klar. Mhm. Aber das ist sozusagen die Konstante, wenn ich das so sagen darf.
Julia König, herzlich willkommen im Volkwang-Museum, wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, Sie werden viel Spaß haben, haben eine tolle Vorgabe und Sie haben durchaus große Fußstapfen, die Sie vor sich finden. Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsplakat?
Also erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Naja, also ich würde sagen, ich habe gar nicht nur das eine Lieblingsplakat. Das ist angesichts der Mengen, mit denen man es dann über die Zeit so zu tun hat, wäre das auch eine komplette Verkürzung. Aber es scheint in der Natur der Sache zu liegen, dass uns besonders die Plakate ohne Slogan am Herzen liegen. Also mir geht es da ganz gleich wie René Kronert. Das sind dann Plakate, also bin eher dann später unterwegs zeitlich, als René das gerade umrissen hat, also dann schon eher ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und da finden sich eben auch diese Plakate, die dann entweder als Teaser gestaltet sind oder weil die Marke eben so gut eingeführt ist, sich das einfach auch leisten können, den Schriftzug der Marke zu zeigen. Und das war's dann. Also das sind nur so Beispiele wie die Stillerschuhe oder auch die Priester, Zündhölzer, so 1915, sondern das führt ja dann bis zur Benetton-Werbung mit den Fotos von Oliviero Toscani in die 80er, 90er Jahre hinein. Ja.
Wir haben vor kurzem den Staffelstab von René Kronert übernommen. Wie ist denn Ihre Sicht auf das Deutsche Plakatmuseum und auch auf das Volkwang-Museum?
Naja, es ist mir auf jeden Fall eine große Freude und Ehre, da nach René weitermachen zu dürfen. Ich mache das ja jetzt hier gerade erst mal 3 Monate und kann jetzt schon sagen, dass es wirklich eine ganz wunderbare und besondere Sammlung ist. Und es ist ein Museum im Museum. Und ich finde, das ist auch eine Marke, mit der sich dann weiterhin gut werben lassen wird.
Wenn man so in Ihre Publikation Historie guckt, eines Ihrer großen Themen ist Plakat in der Stadt, das ich ja super spannend finde, auch als Außenwerber. Plakat in der Stadt, was heißt denn das?
Ja, ich habe da irgendwie diesen Aspekt der Wechselwirkung zwischen Plakat und Stadt im Auge. Also zum einen sind ja Plakatwände und Säulen Stadtmöbel, weil die möblieren einfach den Stadtraum. Und ich finde auch ganz spannend Aspekte wie wo, wann, mit welcher Werbung war es denn überhaupt erlaubt, im Stadtraum präsent zu sein? Wie hat sich das historisch entwickelt bis hin zu den digitalen Plakaten, die wir jetzt immer öfter auf den Bildschirmen sehen?
Sie waren bislang in Wien, wenn ich es richtig weiß. Ne? Gibt es einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland, was so Plakate angeht, oder ist es komplett international?
Also ich würde sagen, zum einen der Unterschied ist wohl fast so groß wie auch die anderen kulturellen Unterschiede zwischen den beiden Ländern. Also man ist sich dann ja irgendwie ein Stück weit vertraut durch die gemeinsame Sprache, die einen trennt, ne? Und dann ist es doch so verschieden. Also ich merke das ja jetzt gerade auch bei meinem Ankommen in Deutschland. Ich bin ja jetzt auch von Wien nach Essen gezogen. Doch so im Großen und Ganzen muss man schon festhalten, dass in den letzten Jahrzehnten eigentlich auch am Plakat die Globalisierung Einzug gehalten hat. Ich finde immer besonders gut, das Beispiel ist, oder gut ist das zu sehen an den Filmplakaten. Da war das wirklich bis in die 1950er Jahre noch so, dass das von Stadt zu Stadt mitunter verschieden war, weil auch die Kinos wirklich noch die Grafikerinnen beauftragt haben und sich eigene Plakate anfertigen haben lassen oder gemeinsam mit dem Verleihunternehmen. Und dann in den 60ern bis in die 80er Jahre, 1980er Jahre, wird das Zug um Zug im deutschen Sprachraum so, dass es immer einheitlicher wird, also dass in Österreich dann auch die deutschen Plakate zum Einsatz kommen. Und heute, wenn man das so punktuell vergleicht, ist das eigentlich für ganz Europa das mehr oder weniger gleiche Sujet.
Ich finde das, ich muss nochmal an Wien knabbern und an Essen knabbern. Das sind ja zwei Städte, die unterschiedlich nicht sein könnten. Hat sich denn, wenn Sie nochmal die Rolle von Plakaten in der Stadt oder generell von Medien, muss man ja sagen, von öffentlichen Medien in der Stadt verändert hat? Da haben wir einmal eine wunderschöne, klassisch anmutende Stadt, die, ich nehme an, fast bombenfrei war. Während Essen natürlich sozusagen etwas ist, wo man ja sowohl die Provenienz aus dem Ruhrgebiet als auch die Historie im Umfeld von Kohle und Stahl und damit im Bombenhagel, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Wie hat sich denn über die Jahrhunderte, kann man nicht sagen, aber die Jahrzehnte die Rolle von diesen Medien im öffentlichen Raum verändert generell? Also auch in diesem Spannungsverhältnis zwischen, sage ich mal, Tradition und Moderne aus Ihrer Sicht?
Wo fange ich denn jetzt an? Es also waren eigentlich gleich mehrere
Wir haben ein
Fragen.
bisschen Zeit. Wir haben Zeit.
Also zum einen der Vergleich der beiden Städte finde ich, muss immer ein Stück weit hinken, allein qua Funktion und Größe. Ne? Wien hat fast 2 Millionen Einwohner, ist die Hauptstadt eines ganzen Landes. Das trifft auf Essen beides nicht zu. Und Sie haben auch schon angesprochen, dass Österreich generell weniger von Bombardierungen betroffen war als Deutschland. Also deutsche Städte sehr viel mehr als österreichische Städte. Und zwar so unterschiedlich, dass in Österreich viele sich das gar nicht vorstellen können, wie platt diese Städte hier waren. Wien gab es schon auch Treffer, also musste schon auch aufgeräumt und aufgebaut werden. Und ich glaube, diese schwere Vergleichbarkeit der beiden Städte, das spiegelt sich ein Stück weit auch im Plakat wider, weil Wien ist tatsächlich eine sehr plakataffine Stadt. Gibt's immer noch also viele Großflächen und Säulen und Citylights und Rolling Boards und an jeder Bushaltestelle ist nämlich ein Citylight und es gibt auch freie Flächen und so, ne? Und hier in Essen, wenn man so durchschlendert, sind das erstens schon mal wirklich nur wenige Plakatflächen und dann gibt's dazwischen auch Säulen, die eigentlich toll sind, aber dann hat man den Eindruck, die sind jetzt auch nicht so gut bespielt. Da sind dann mitunter schon Dinge drauf, die vor 3 Monaten waren und so, ne? Also das würde man in Wien noch sehen. Und ich glaube, das gilt generell, je nachdem, wo wir sind und was die Geschichte des Orts ist, das spiegelt sich auch. Also ich finde, Plakat spiegelt sehr den Alltag in allem. Also in der Form, Farbe, Funktion, Häufigkeit, alles. Das spiegelt viel von der Alltagskultur.
Was ich spannend finde, ist auch der Aspekt Kunst. Das ist ja eines, was, glaube ich, bei euch beiden so mit dem Blick auf das Plakat durchzieht. Also auf einmal deine auf einer Seite Gebrauchsgut, auf der anderen Seite künstliches Gut. René, wenn ich mal so als Laie dich fragen darf, wir alle kennen den goldenen Schnitt und wir alle kennen irgendwie die gefühlte 10 Plakatregeln. Gibt es was, wo du sagst, das ist ein Plakat, so muss es gemacht sein, aus dem historischen Verständnis raus, dass es im öffentlichen Raum, in einem urbanen Raum besonders gut funktioniert? Gibt es so die Faustregel?
Tja, das ist immer die Frage nach dem Kochrezept, ne? Also
Genau.
wir packen die Sachen rein, rühren ordentlich um und dann haben wir was ganz Tolles. So einfach ist es nicht, sonst würden die Leute am laufenden Band Hits schreiben oder tolle Filme machen oder so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das sind zwei Dinge, die dabei eine grundsätzliche Rolle spielen. Zum einen die Fähigkeit des Menschen ganz allgemein, also wie sieht er, wie erinnert er, wie assoziiert er? Das sind ja Dinge, die sozusagen die Medienpsychologie betrifft. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Damit ein Plakat überhaupt funktionieren kann, muss es auf die Möglichkeiten, die der Mensch an sich hat, eingehen. Also wenn die Schrift zu klein ist oder der Kontrast nicht so ist, dann und ich das nicht lesen kann und so weiter, da gibt es so ein paar Dinge, die aus dieser Ecke kommen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ein Plakat funktioniert. Ich gebe ja nicht Geld aus für irgendwas Schönes, sondern ich gebe ja Geld aus, wenn ich ein Plakat mache oder eine andere Werbung, die soll ja funktionieren. Und wenn jetzt das Thema Kunst dort reinkommt, ich habe mal einen Vortrag übrigens in Wien gehalten. Der Titel hieß Kunst im Plakat, nur wenn es nicht stört. Also tatsächlich ist es so, dass die Kunst soll diese Funktion nicht kaputt machen. Sie kann sie aber sehr wohl heben. Es gibt sehr gute Leute, die diese künstlerische Handschrift sozusagen als Ebene oben draufsetzen können auf ein funktionierendes Plakat. Und dann wird es, glaube ich, sehr interessant, weil es dann sehr viele Brücken in andere Bereiche gibt, zur Fotografie, zur Malerei, zur Grafik, zu was auch immer. Und wenn wir an die bewegten Dinge denken, dann haben wir sogar noch mehr Verbindungen. Aber diese Verbindungen, die herzustellen, das ist nicht so einfach und das gelingt auch nicht jedem. Mancher will es, aber nicht jeder kann es. Also Plakat und Kunst sind eine tolle Verbindung oder können eine tolle Verbindung sein, aber es darf auch nicht dazu führen, dass sozusagen die Fläche zur Kunst wird und die Funktion vergessen wird. Also irgendwo in diesem Spannungsfeld, finde ich, muss man sich bewegen. Und dann kommen noch ganz viele andere Aspekte dazu. Wie ist die Konkurrenz? Was machen die anderen? Machen die Farbe? Mache ich Schwarz-Weiß? Gibt es was so ähnlich ist? Und. Also es gibt unglaublich viele Aspekte, die dort reinspielen. Und Sie wissen ja auch nicht, wie der Benutzer oder der Betrachter funktioniert. Also hat er einen schlechten Tag oder hat er einen guten Tag, schon assoziiert er das Plakat auf andere Weise. Also das sind alles so komplexe Dinge. Da kann man nur so eine grundsätzliche Richtung vorgeben, glaube ich, und sagen, das muss man auf jeden Fall beachten, aber es garantiert gar nichts. Und das macht die Sache auf der einen Seite so spannend, auf der anderen Seite so kompliziert. Und übrigens, auch wenn es nicht das Medium der Zukunft ist, würde ich natürlich nie sagen, aber ist es so, dass es in der Ausbildung eine wesentliche Rolle spielt, weil wer das Plakat gut kann, kann auch mit den anderen Medien, wo es um Bild und Text und dann vielleicht noch Ton und Bewegung geht, auch gut umgehen. Also das ist schon, es ist immer noch ein wichtiger Aspekt in der Ausbildung dann auch.
Frau König, weniger ist mehr, ist, glaube ich, so ein wichtiger Aspekt, ne? Hat sich das im Laufe der Zeit stark verändert? Also, dass man sagen kann, irgendwie, wir haben vorhin gehört, früher war es ganz viel, dann wurde es weniger, dann wurde es konzentrierter, fokussierter. Würden Sie auch sagen, so dass im Laufe der Zeit es weniger ist mehr in der Stadt, so der Quintessenz guter Plakate ist?
Ich meine jetzt in der Stadt oder am Plakat direkt, weil da
Sowohl
gilt
als
das ja
auch.
auch, ne?
Sowohl als auch.
Am Plakat ist ja auch deutlich
Genau,
weniger drauf.
absolut.
Wobei
Genau.
diese Entwicklung würde schon auch darauf zurückführen, dass wir es bei den frühen Plakaten viel auch mit Innenraumplakat zu tun haben oder Plakaten, wo einfach der Fußgänger stehen bleibt und sich länger drin vertieft. Und das hat sich schon verschoben Richtung, der Autofahrer muss es in einer Sekunde auch irgendwie wahrgenommen haben im Vorbeifahren. Dann muss natürlich weniger drauf sein, ne? Glaube auch, dass der Aspekt, die Zielgruppe möglichst gut zu erreichen, sehr wesentlich ist. Und da kann es durchaus auch Plakate geben, die eigentlich aus gestalterischer Sicht nicht so gelungen sind. Also ich will jetzt nicht sagen für die Tonne, aber nah dran. Aber die ihre Zielgruppe trotzdem erreichen, weil sie den Sehgewohnheiten dieser Zielgruppe eben absolut entsprechen. Und da sind wir, glaube ich, gerade in einem riesen Umbruch. Also die letzten Jahrzehnte sind immer bildlastiger geworden im Alltag für uns alle. Und Sehgewohnheiten haben sich radikalst verändert. Und auch wer sich wann, wie, wo informiert, hat sich ja auch total verändert. Muss man ja nur anschauen, wie viele Leute statt Tageszeitung Social Media konsultieren, um sich zu informieren, ne?
Ganz guter Punkt, weil am Ende passiert ja durch die Digitalisierung auch was, dass da ja von dem Werbeträger ausgehend ein Medium entsteht, was ja auch Content zeigt, also Wetter, Nachrichten und so weiter. Das heißt, die Funktion des Werbeträgers ändert sich, schließt so ein bisschen an die Litfaßsäule von früher mit den Bekanntmachungen. Genau. Digitalisierung ist ja so ein Top-Thema eigentlich, was uns in der Branche massiv bewegt. Wie verändert denn das den Blick auf die Ästhetik der Werbemittel, also der digitalen Plakate?
Fragen Sie jetzt immer noch mich oder
Ich
den
frage Sie, ich frage, nein, ich sage Sie noch.
Ja, also wir sind eben insgesamt als Gesellschaft in einem Umbruch aufgrund dieser Digitalisierung in allen Lebenslagen für noch, ne? Weil einfach die Zugänge zu Information und zum Leben, also zu den alltäglichen Dingen, also auf jedem Amt sind zig Sachen ja jetzt schon digital. Und welche Information man an welcher Stelle am Bildschirm erwartet und so Dinge. Also es ist alles einfach in Umbruch oder wo, welche Information man wo eingeben muss und all das wird in Rückspiegelung sich wieder auswirken auf die Ästhetik der Plakate, weil die dann die nehmen ja Anleihen an alltäglichen, an unserem Leben, ne? Und bringen das da rein. Deshalb sind sie ja auch so tolle Dokumente, weil sie dann im Nachgang Jahrzehnte später uns Geschichten erzählen über den Alltag, die vielleicht sonst nirgends notiert worden sind, weil sie als zu alltäglich gegolten haben. Oder auch Nebengeschichten erzählen, wie das Familienbild, das sich über die Zeit geändert hat, oder auch in der Hauptgeschichte von Produkten erzählen, die wir heute teilweise nicht mal mehr kennen oder auf jeden Fall nicht mehr verwenden. Und ja, ich glaube, dass das Plakat wird da immer so parallel mitschwimmen. Ich glaube auch, dass es noch lange, lange bleiben wird, weil, soweit ich mitgekriegt habe, ist ja auch gar nicht so leicht, Bildschirme mit Bewegtbild an vielen Orten in der Stadt hinzustellen, weil es aufgrund der Straßenverkehrsordnung oder der Straßensicherheit gar nicht erlaubt ist und das Plakat ist da eben altvertraut und darf da gerne rumstehen, ne?
Absolut.
Wenn wir jetzt was mit Bild hätten, würde ich mich melden. Darf ich?
Bitte melde dich.
Und zwar, ich glaube, dass tatsächlich die Bildgewohnheit, also wie eine gesamte Gesellschaft auf Bilder schaut, sich stark verändert hat. Also als so Ende 19. Jahrhundert waren die größten Farbflächen in der Stadt waren nun mal Plakate. Es gab keine anderen Farbflächen in diesem Sinne, ne? Und alleine das war eine Sensation, dass man also große Flächen mit Farbe hatte. Vergleichbar waren nur Kirchenfenster, die sah man nur sonntags von innen. Also das war schon eine Sensation an sich und hat die Wahrnehmung und die Ästhetik natürlich stark beeinflusst. Ansonsten gab es Farbabbildungen natürlich in Büchern und solchen Dingen, aber nicht in dieser Größe und nicht mitten in der Stadt und frei zugänglich. Und genauso ist es jetzt mit diesem Bewegtbild. Diese ganze Digitalisierung hat natürlich auch den Standard verschoben. Es geht heute nicht mehr ums Bild, sondern es geht eigentlich ums bewegte Bild. Und dadurch gerät natürlich das Plakat als solches scheinbar erstmal sozusagen ins Hintertreffen, weil es nicht bewegt ist. Aber wir sehen ja über diese Großflächendigitalisierung, dass diese Bewegung durchaus gewollt ist und auch versucht wird, dorthin hineinzubringen. Aber ich denke, dass tatsächlich ganz entscheidend immer die Bildgewohnheit in der Gesamtgesellschaft ist. Also wenn alle nur schwarz-weiß gucken, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn der Standard ist, bewegtes Bild, dann muss ich diesem Standard auch Genüge tun. Und das ist natürlich eine Veränderung, die auf alles wirkt, nicht nur aufs Plakat, ne?
Vielleicht sind die deshalb so hinten nach, dass die selbstfahrenden Autos bald kommen, ne? Weil dann kann es ja den Fahrer nicht mehr stören, wenn das Plakat daneben sich bewegt. Das kannst du dann nicht mehr als Argument nutzen.
Ich schreibe mal klug, tatsächlich gibt es überhaupt keine Studie, die belegt, dass Plakat oder digitale Werbung in irgendeiner Form den Autofahrer oder generell den Verkehr stört. Interessanterweise ist immer so ein Vorurteil. Aber es ist tatsächlich nirgendwo belegt worden. Aber ich habe eine Frage, was mir so aufgefallen ist, Julia König. Im letzten Wahlkampf, Bundestagswahlkampf, der ist ja noch gar nicht lange her, habe ich zum ersten Mal Bewegtbild zur Politikwerbung gesehen. Also das waren so Wahlplakate, die eigentlich sah aus wie Wahlplakate, aber natürlich dann animiert entsprechend. Aber sie hatten schon so eine Wahlplakatästhetik. Nochmal eine historische, aber vielleicht auch eine einordnende Frage. Wie haben denn politische und soziale Ereignisse die Plakatästhetik generell beeinflusst? Ich nehme an, wir reden ja die ganze Zeit schon über die Frage, was für eine Rolle spielt es in der Wahrnehmung der Menschen, was für eine Rolle spielt es in der Stadt? Und so politische, soziale Umwälzungen haben doch wahrscheinlich einen irren Einfluss von jeher auf das Thema, was sehe ich da im öffentlichen Raum, oder?
Ja, aber ich glaube schon auch im gleichen Ausmaß wie alle anderen Lebensbereiche. Ne? Also natürlich kommt mit dem allgemeinen Wahlrecht zum Beispiel, sind auf Wahlplakaten plötzlich auch Frauen drauf, weil die auch wählen dürfen und Arbeiter drauf davor und so. Ne? Also wer wird wann in welchem Kontext am Plakat gezeigt, hat natürlich mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Aber ich glaube, dass die Haar- und Kleidermode mindestens genauso viel Einfluss auf die Plakate hatte, weil das ja auch dann ansprechend sein sollte und nach dem neuesten Schick die Dauerwelle, damit man dann überlegt, dass man das Shampoo wirklich kaufen will. So, ne? Also ich glaube, in wenig Dingen spiegelt sich dermaßen die eigene Zeit des Entstehens, also nämlich die Bildgeschichte, wie im Plakat. Und ich glaube, uns allen plakatsammelnden Institutionen kommt total entgegen, dass diese Sehgewohnheiten so sich so verändert haben und wir so bildzentrierte Gesellschaften geworden sind, weil das einfach auch die Neugier aufs Plakat erhöht.
Jetzt kommt das Thema digital, haben wir schon gesagt, mit großen Schritten. Und künftig werden natürlich viele Spots, Schrägstrich, digitalen Plakate eben nur noch digital existieren. Was heißt denn das für Ihre Sammlung? Wunderbar, ich
Ach
brauche nur einen
Gott.
Fernseher. Genau, ich brauche nur einen Fernseher oder einen Beamer, oder? Wie ist das künftig?
Naja, das ist ein Thema, das uns ja schon länger beschäftigt, also weil die gibt es ja nur erst seit gestern. Und es ist ja, das hat René ja vorher schon angesprochen, per se ja schon eine Herausforderung, konservatorisch den Papierplakaten da gerecht zu werden, also mit Luftfeuchtigkeit, Temperatur, am besten gar kein Licht und so weiter. Und bei den digitalen Plakaten haben wir jetzt halt in Entsprechung andere Thematiken, nämlich wie sammeln wir und speichern die denn eigentlich so, dass man die in 100 oder 200 Jahren auch noch lesen und zeigen kann? Wie finanzieren wir denn diese ganzen Speicherplätze? Wie halten wir denn die Software vor? Gehören die Displays dazu und müssen wir die auch warten? Oder kann man das dann adaptieren und ist es dann immer noch das gleiche Plakat, wenn man es eben über Beamer zeigt? Und genau, was ist denn eigentlich das gesamte Plakat und was ist denn vielleicht nur Beiwerk rundherum? Also wir haben jetzt auch die ganzen Plakatsäulen und Wände noch konserviert zum Beispiel, ne? Die kommen ja nicht in unsere Sammlungen, sondern schon wirklich das Papierplakat. Trotzdem ist es physisch besser abgrenzbar. Also da kommt noch eine ganze Flut von derzeit un- und schwer beantwortbaren Fragen auf uns zu.
Kann ich mich auch noch mal melden?
Bitte.
Entschuldigung. Also ich denke, es hat auch tatsächlich noch so auch, wie Julia schon richtig sagt, das ist nicht wirklich ein neues Thema, aber es ist ein Thema, was irgendwie auch nicht weiterkommt, weil ich habe das jetzt auch bei der Ausstellung gesehen, die wir schon angesprochen haben, wo so ein historischer Überblick über die Plakatentwicklung war und zum Schluss natürlich auch eine digitale Spur da reinkam. Und was das für ein Aufwand war, zum Glück Zusammenarbeit mit Ströer und mit dem Fachverband Außenwerbung, überhaupt die Genehmigung zu bekommen, diese Dinge im Museum zeigen zu dürfen. Mhm. Also das ist eine ganz andere Nummer, weil natürlich ein Plakat ist ein Plakat, da kriegt man eins oder zwei und dann ist gut. Aber wenn ich die Daten rausgebe, dann habe ich die Kontrolle verloren. Und es gibt natürlich auch Marken, die nach 5 Jahren sagen, wir wollen, dass das jetzt nicht gezeigt wird. Das ist nicht mehr unser Image und so weiter. Also da sind so viele Fragen, die da auch offen sind, mal ganz unabhängig davon, wer sammelt das eigentlich und wie speichert man das und zeigt das. Aber da sind auch aufgrund der Geschwindigkeit der Entwicklung so viele Fragen dahinter, die kann man in ihrer Gesamtheit, glaube ich, auch nicht wirklich absehen. Aber es bleibt A, eine Herausforderung und B, eine große Schwierigkeit, da dran zu bleiben. Und im Moment sehe ich in keiner Plakatsammlung, dass dort wirklich systematisch überhaupt das geleistet werden kann. Also das macht die Sache nochmal schwierig. Und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, wenn es irgendwem nicht passt, dann werden Betriebsarchive einfach aufgelöst, dann werden Dinge weggeworfen. Und da habe ich schon große Bedenken, dass wir da Probleme haben. Auf der anderen Seite gibt es ja Institutionen, die sammeln diese Websites und bringen die auch in eine Form, die man gut lesen kann, auch noch zukünftig hoffentlich. Mhm. Und ganz oft ist es so, dass die Plakate ja sehr viel berühmter über solche digitalen Medien werden, mhm, als wenn sie im 10er oder 100er Pack an der Wand hängen, sondern sie gehen dann zu zigtausenden durch die sozialen Medien durch und werden darüber eigentlich viel bekannter als über ihren Ursprungszustand. Also, und damit werden sie dann noch archiviert und so weiter. Also das sind alles Dinge, die kochen so vor sich hin, und wo es dann wirklich landet, das also ich kann es nicht beantworten, aber es bleibt ein problematisches Thema, klar.
Aber gut, dass du das Beispiel mit den Webseiten gerade genannt hast, weil die Wayback Machine ist ja gerade total im Bedrängnis. Also wir sehen ja gerade, was da eigentlich stattfindet, wenn es eine, oder zumindest die Wayback Machine ist der größte Player in dem Bereich mit Archivieren von Webseiten. Und die sollen ja abgedreht werden, ne? Und dann sieht man eigentlich auch, wie wichtig das ist. Und das war ja jetzt auch in Papierform schon immer wichtig, dass Plakate möglichst nicht nur in einer Plakatsammlung liegen, also so Schlüsselplakate. Das hat konservatorische Hintergründe, das hat aber auch Hintergründe wie, was ist, wenn der Träger findet, wir verkaufen es jetzt alles zum Beispiel. Das ist ja jetzt im städtischen Kontext, steht das ja nicht zur Diskussion, ne? Aber prinzipiell kann das zur Diskussion stehen. Und wenn man halt kulturelles Erbe erhalten will, dann muss man auch irgendwie schauen, dass es an mehreren Orten vorliegt.
Ne? Herr König, zum Schluss, René Gronert ist jetzt weg, glaube ich, endgültig, René, stimmt, ne? Du bist jetzt weg und du bist jetzt Rentner und du freust dich jetzt sozusagen auf deinen nächsten Lebensabschnitt.
Genau, ich werde jetzt Teebauer.
Was erwartet uns in den nächsten Jahren unter Ihrer Leitung im Deutschen Plakatmuseum? Gibt es sowas wie das nächste große Ding, was jetzt irgendwie ansteht?
Also ich glaube, das sind mehrere Bälle, die da insgesamt regelmäßig in der Luft gehalten werden müssen. Aber was schon wirklich zu meinen absoluten Hauptzielen gehört, ist, dass wir einfach mehr Sichtbarkeit im digitalen Raum erlangen, dass einfach mehr Plakattitel online abrufbar sein werden. Und dann gibt es auch kleinere und größere Ausstellungen, die schon im Raum sind. Also die nächste große, richtig große Ausstellung wird dann 2027 zu sehen sein hier im Haus. Und vorher sind einfach noch tausende Plakate zu sichten und es ist eine Auswahl zu treffen, um dann möglichst eine Ausstellung dahinzustellen, die Lust macht, dass man ins Museum Volkwang kommt.
Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ganz herzlichen Dank. Das war der Out-of-Home-Podcast mit René Gronert, langjähriger Leiter des Deutschen Plakatmuseums, und Julia König, seine Nachfolgerin. Ich fand das einen super tollen Einblick in, ja, über wie viele 100 Jahre reden wir? 150, René, Frau König?
No, 200 mehr.
Jahre? Mehr, ne?
Ja, das fängt immer, also es ist eine Frage der Definition, aber es ist tatsächlich schon auf einmal doch ein langer Abschnitt, auf den man da zurückblicken kann.
Wahnsinn. Ganz herzlichen Dank.
Gerne. Danke auch.